Bevor wir jetzt starten, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Lust habt, mehr über unsere Partnerschaften mit dem SAK Podcast und dem SAK Radio zu erfahren, dann schaut vorbei auf www.sak.radio und geht da unter Partner. Dort findet ihr alle Infos und dort könnt ihr auch direkt Kontakt zu uns aufnehmen. Jetzt aber viel Spaß mit der aktuellen Folge. Heute zu Gast Robert Mülleneisen, Vorstandsvorsitzender des Gesamtverbands Ofenbau, kurz GVB, und Geschäftsführer von 260 Grad Kaminwerk.
Ihr hört den SHK Radio Podcast.
Dennis hier vom SHK Podcast. Und heute sitze ich in Leverkusen, und zwar in den Räumlichkeiten von Robert. Robert Mülleneisen, sei grüßt.
Hallo Dennis, freut mich, dass du hier bist.
Erzähl doch ganz kurz ein bisschen was zu deiner Vita. Du bist Ofenbauer?
Genau.
Aber nicht nur das. Also von daher, da kommen wir ja gleich noch ein bisschen zu. Aber erzähl mal, was machst du heute? Was hast du bisher gemacht? Woher kommst du? Was hast du gelernt?
Ja, bin gelernter Kachelofenbauer. In Österreich nennt sich das Haffner. Vielleicht, ja, man kennt das aus der, wir bauen das Feuer im Wohnzimmer ein. Und ich habe 2016 meinen Meister gemacht. Vorher habe ich die Ausbildung gemacht und noch davor habe ich mal 2 Semester Mikrobiologie studiert. Also ein bisschen Abwege, aber ich glaube, das ist im Ofenbau relativ normal. Mittlerweile bin ich selbstständig, ich habe meinen eigenen Betrieb hier in Leverkusen mit 6 Angestellten und wir haben sehr viel Spaß und Freude, Feuer halt in die Wohnzimmer zu bringen, den Kunden damit glücklich zu machen, Wärme zu verteilen. Ein bisschen anders vielleicht, als der SHKler das so macht.
Mir sitzt jemand gegenüber, der vielleicht ein bisschen anders als der, sag ich mal, normale Ofenbauer vom Alter her. Also ich glaube schon ein Tick älter, der Ofenbauer insgesamt. Ja, auch ein Thema. Aber so auch vom Mindset ist, wir sind jetzt gerade in so einem Coworking-Space, weil du gerade im Umziehen bist mit der Ausstellung, temporär das hier angemietet hast. Mal so aus deiner Sicht, wie hat sich jetzt so in den letzten Jahren der Ofenbauer entwickelt? Also du guckst ja vielleicht auch nochmal anders drauf.
Also es ist so, ich bin Anfang 30, vielleicht fast schon Mitte 30. Der grundsätzliche Ofenbauer, der Eigentümer der Betriebe, ist irgendwie so 60 plus. Das sind meistens kleine Betriebe, ein Mann, zwei Mann, der Meister, vielleicht ein Geselle oder ein Helfer, die Frau im Büro. Größere Betriebe, wie man das vielleicht vom SHK her kennt, gibt es eigentlich wenige in Deutschland. Und dadurch sind wir eine sehr alte Branche oder überalterte Branche, suchen viel Nachwuchs. Das habe ich als Chance gesehen und versuche darüber auch ein junges Unternehmen halt zu formen mit vielen jungen Mitarbeitern, mit vielen frischen Ideen, Dinge anders machen. Das ist sicherlich Social Media, das sind so Sachen wie der Podcast. Das macht mir Spaß, da sehe ich auch meine Chance drin, mich abzusetzen halt von den anderen Kollegen.
Wenn man jetzt jemandem sagt, der Vorstandsvorsitzende des Gesamtverbands der Ofenbauer ist in deinem Alter, wäre ich jetzt nicht von ausgegangen.
Ja, also genau, das ist ein etwas, was ich auch noch mache neben der eigenen Firma. Ich habe den Vorsitz vom GVB, dem Gesamtverband Ofenbau. Das ist ein relativ frisch gegründeter Verband aus mehreren kleineren Verbänden. Da haben wir einen großen gemacht, um die Branche einfach besser zu repräsentieren. Und wir haben damals ganz bewusst uns dafür entschieden, einen jungen Ofenbauer vorne an die Spitze zu setzen, um einfach auch Zukunft zu repräsentieren und frische Ideen da reinzubringen. Das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, wie wir uns kennengelernt haben. Klar kommt das erstmal vielleicht merkwürdig rüber oder unerwartet, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da die komplette Verantwortung alleine trage. Ich habe da auch sehr erfahrene Kollegen in der Vorstandsetage, die mich unterstützen und bei Fragen sehr hilfsbereit sind. Und also es ist ein gutes Team.
Wir können ja gleich nochmal zurückkommen zu deinem täglichen, was du so machst und so, weil das ist ja auch nochmal interessant. Aber wenn wir schon mal beim GVOB sind, dann bleiben wir da ja. Wie muss ich mir dann das vorstellen? Also beim GVOB sind ja Mitglieder aus dem Handwerk, aus der Industrie, alle gern gesehen und auch benötigt, um die Branche voranzubringen. Du bist da auch einfach dann Mitglied gewesen und hast gesagt, ich will mehr. Du hattest gerade oder mal kritisch gefragt, ist die Verjüngungsaktion des GVB einfach nur Alibi?
Nein, also es ist so, ich war damals für die Firma, für die ich vorher gearbeitet habe, vertretungsweise auf einer Sitzung von dem damaligen Verein. Und jetzt habe ich so ein bisschen die Eigenschaft, dass ich bei kritischen Themen, die ich kritisch beäuge, meinen Mund nicht halten kann, sondern auch meinen Senf dazu abgebe. So dass dann nach der Sitzung die Leute zu mir kamen und sagen, hör mal, wer bist du denn? Dich habe ich ja noch nie gesehen. Warum bist du so jung und warum machst du den Mund auf? Und wie das dann so ist, wenn man den Mund aufsagt muss, oder wenn man A sagt, muss man auch B sagen. So dass ich dann, ich glaube, in der nächsten Wahl mit ins Vorstandsteam gewählt wurde. Und dann, als die Verbände oder die Vereine verschmolzen sind, halt den Vorsitz bekommen habe. Ja, das ist ein ganz klares Thema vom GVB, jünger zu werden, sowohl von den Mitgliedsbetrieben her, als auch Nachwuchs zu fördern für den Ofenbau. Weil wenn man mal überlegt, dass wir in ganz Deutschland ungefähr 100 Azubis haben, über 3 Lehrjahre, dann ist das nichts. Ne? Und das ist etwas, was wir uns ganz stark auf die Fahne geschrieben haben, halt mehr Nachwuchsförderung, Sichtbarkeit bei den Jugendlichen, die sich einen Ausbildungsjob suchen. Da machen wir, ich hoffe, einen guten Job und ihr unterstützt uns ja da ein Stück weit mit. Ja, wir werden dann in den nächsten Jahren sehen, wie gut der Job wirklich ist.
Wenn wir schon beim Thema Auszubildende sind, da auch lieben Gruß an Andreas. Wir sitzen hier im Büro, insofern klingelt es ab und an mal. Kein nicht wundern im Hintergrund, aber vielleicht wird das von der Redaktion auch noch rausgeschnitten. Also wir lassen es klingeln. Genau, die grundsätzliche Frage, die ich mir stelle, wenn wir dieses Thema Auszubildende sehen, ist der Job des Ofenbauers in Gefahr?
Aufgrund der Ausbildungszahlen her glaube ich nicht, nein. Wir haben andere Themen, mit denen wir uns beschäftigen, die da kritischer zu sehen sind. Jetzt bin ich ja ein junger Ofenbauer und sehe eigentlich für mich sehr viel Potenzial, den Job auch noch sehr lange machen zu können, weil ich halt Ideen habe, weil ich innovativ bin, weil ich andere Dinge vorantreibe. Und dadurch habe ich, glaube ich, immer genug Arbeit und Möglichkeit, Kamine zu bauen. Natürlich ist es besser und schöner, wenn ich dafür Fachpersonal habe. Das ist aber wie bei vielen Ausbildungsbetrieben so. Wenn ich mich aktiv darum kümmere, dann finde ich auch Azubis. Wenn ich sage, naja, das machen die anderen und das ich und die junge Generation ist blöd und die können eh nichts mehr, die sind alles Weicheier, ja, dann finde ich auch nichts. Ne? Also ich muss schon auf die Generation, glaube ich, eingehen und deren Themen verstehen und mich damit auseinandersetzen. Ich muss es nicht gut finden, aber ich muss verstehen, wie die ticken. Ja, so glaube ich, ist es dann auch machbar und glaube, dass wir von der Ausbildungsseite her auch noch genügend Azubis finden, die dann den Ofenbau erlernen.
Wenn du auf deine Geschichte zurückguckst, dann hast du dich ja irgendwann für das Thema Ofenbau entschieden. Was waren denn für dich die entscheidenden Attributionen, die Punkte, warum du gesagt hast, Ofenbau, das mache ich?
Also ich habe während der Schulzeit bei dem Betrieb, wo ich nachher die Ausbildung gemacht habe, gejobbt, den Hof gefegt, Müll sortiert, sowas. Donnerstags nachmittags nach der Schule und samstags. Dann habe ich in den Ferien habe ich dann ein Praktikum gemacht, um mir eine Reise zu finanzieren. Bin dann da auch richtig mit auf die Baustelle gefahren, habe das Team gut kennengelernt. Hat einfach Spaß gemacht. Also das Team an sich war ein gutes.
Du willst Power, Präzision und smarte Technik in einem Werkzeug? Dann check die Rothenberger Romax Nano bei Werkzeugstore 24. Die kompakte Hybrid-Pressmaschine ist klein, smart und ultraleicht. Gerade mal 2,3 Kilo und 37 Zentimeter lang. Und das Beste, sie ist die erste Hybrid-Pressmaschine, die zwei Presskraftstufen in einem Gerät vereint. Mit dem Smart Connectivity Konzept, Bluetooth und App arbeitest du nicht nur effizienter, sondern auch richtig komfortabel. Du kannst sogar Standardbacken verwenden oder du nutzt die bis zu 40% leichteren iJaws, um das volle Potenzial rauszuholen. Und weil die Romax Nano ihre Presskraft automatisch anpasst, schaffst du mit einer Akkuladung noch mehr Verpressung. Bei Werkzeugstore24 kannst du dir ein individuelles Set im Konfigurator zusammenstellen und dabei ordentlich sparen. Mit dem Gutscheincode PODCAST bekommst du zusätzlich eine Gratisbeigabe obendrauf. Also, jetzt vorbeischauen auf www.werkzeugstore24.de. Link und Code findest du in den Shownotes.
Dann hatte ich aber Abitur gemacht und habe ich gesagt, so, nee, ich habe jetzt Abi gemacht, klar, gehst studieren, alle deine Freunde gehen studieren und. Habe ich halt Mikrobiologie studiert und da sagte der Prof dann immer, ja, du musst jetzt lernen und ich frage euch das ab, aber eigentlich brauchst du es nachher nicht. Und ich bin ein Typ, da habe ich überhaupt keinen Spaß dran. Ich will etwas lernen, womit ich etwas anfangen kann, weil sonst ist für mich eigentlich vergeudete Zeit. Wenn ich da im Labor stand, dann hat das immer viel Spaß gemacht und hat super funktioniert. Aber halt das Theoretische war nichts für mich. Und da habe ich gemerkt, hey, geh doch einfach wieder zurück dahin, wo du das Praktikum gemacht hast oder ein bisschen gejobbt hast. Die hatten mir damals auch einen Ausbildungsplatz angeboten. Da habe ich mich beworben und habe gesagt, ja klar, mach die Ausbildung. Und das ist etwas, was mir halt Spaß gemacht hat, ist zum einen, wenn du fertig bist mit dem Produkt, also du hast den Kamin aufgebaut, dann machst du das erste Feuer mit dem Kunden. Und du machst ja Feuer bei dem Kunden im Wohnzimmer oder Keller oder in dem Zimmer halt, im Haus. Und dieses Leuchten, was die dann in den Augen haben, ich glaube, jeder Ofenbauer kann dir das erzählen oder schwärmt davon, das ist Wahnsinn. Das macht richtig Freude. Das ist ein Stück weit Bezahlung, kann man sagen. Ne? Grundsätzlich müssen andere Attribute stimmen, wie Freizeitausgleich, wie Bezahlung, das Team muss passen, all sowas. Also das sind Grundvoraussetzungen. Aber so hast du halt als Ofenbauer einen sehr, sehr kreativen Job. Du mauerst, du verputzt, du legst eine Fliese, eine Keramik, einen Naturstein. Also nachher kannst du eigentlich mehr oder weniger dein ganzes Haus bauen, weil du das alles kannst. Du hast elektronische Komponenten dabei, du hast Wassertechnik dabei, all sowas. Und dadurch glaube ich, dass du ein ziemlich guter Allround-Handwerker wirst und oder bist dann und hast viel Spaß einfach auch an dem Produkt.
Ist das etwas, was noch zu kurz kommt in der Kommunikation Richtung junger Zielgruppe? Also welche Optionen und Möglichkeiten man eigentlich alle hat?
Ja, bestimmt. Also mit ziemlicher Sicherheit ist das so, ja. Ich glaube, dass viele, also hinzu kommt natürlich, dass viele Azubis oder junge Schüler, die auf den Arbeitsmarkt gehen und sich informieren nach einem Ausbildungsplatz, überhaupt nicht wissen, dass es diesen Ausbildungsplatz gibt. Ja. Das ist vielleicht ein Grundthema bei der Arbeitsagentur oder bei den Beratern nach Ausbildungsplätzen, dass man da Sichtbarkeit schaffen muss und dass die an einen denken. Aber dazu kommt natürlich, dass viele auch nicht wissen, was machst du denn und wie viel Spaß macht das Ganze? Was kann man denn danach oder was macht man denn damit?
Dann bist du ja auch Teil der Ofenhelden gewesen oder immer noch logischerweise, weil die Aktion, die Maßnahme läuft. Das heißt, der GVB, konkret du und das Team, haben sich dann auch überlegt, okay, wir müssen unsere Ansprache einfach verändern.
Genau, wir haben als Gremium des GVBs, das Ganze fing damit an, dass wir ein Stipendium ins Leben gerufen haben für die Azubis, weil wir einfach dachten, ist doch cool, wenn der Azubi aus Bayern mal sieht, was macht denn der Azubi in Norddeutschland? Weil da werden ganz unterschiedliche Kamine gebaut. Der baut unten, baut er einen Grundofen, langes, träges Heizsystem und oben baut er vielleicht eher, weil andere Wetterbedingungen, sehr schnelles und kleineres Feuer im Wohnzimmer, ne? Eine Kaminanlage oder ein Kaminofen. Und diese Techniken, die unterschiedlichen Techniken, die lernst du halt in deiner Region nur. So dass wir dachten, okay, wir machen einen Austausch. Und dann kam dazu, dass wir gesagt haben, die Azubis sollen auch erfahren, was die Hersteller so machen. Dann sind die immer eine Woche quasi, also du hast ja drei Lehrjahre, im ersten Lehrjahr sind die, glaube ich, von Kollege zu Kollege gewechselt, also vom Süden in den Norden oder in den Westen, Osten. Und im zweiten Lehrjahr waren sie dann bei der Industrie, haben bei einem Keramikhersteller gelernt, wie man Kacheln gießt oder bei einem Heizeinsatzhersteller gesehen, wie man die Heizeinsätze zusammenschraubt und sowas. Dass sie auch ein Verständnis für das Produkt bekommen, mit dem die da arbeiten. Und am Abschluss gab es dann eine Reise, wo man so ein bisschen Teambuilding gemacht hat und sich besser kennengelernt hat, nochmal als kleine Gruppe. Ja, das haben wir ein paar Jahre gemacht und dann ist es aber leider nicht mehr so gut angenommen worden, was wir es ein Stück weit eingestampft haben. Aber das war die grundsätzliche Idee von den Ofenhelden. Die Kampagne ist daraus entstanden und jetzt aktuell gibt es die sehr stark bei Social Media als Bewerbung für die Azubis oder den Job. Und ja, was wir noch da haben, ist zum Beispiel eine Werkzeugkofferaktion. Du bekommst von uns, wenn du am Verband gemeldet wirst, bekommst du kostenlos dein eigenes Werkzeug. Weil das ja auch eine Wertschätzung ist für dich. Du kannst das verwenden. Meine, grundsätzlich sollte das jeder Betrieb dem Azubi zur Verfügung stellen, aber du kriegst deinen eigenen Koffer, wo dein eigenes Werkzeug drin ist, womit du dann zu den überbetrieblichen Unterweisungen reisen kannst. Ja.
Vom Profil her, also wenn du da mal hingehst und sagst, okay, ich bin jetzt ein junger Mensch und passe ich eigentlich zu diesem Job, weil du gerade sagtest, vorher im Wohnzimmer, ist das so etwas, was man tendenziell mitbringen muss, dass man sagt, ich habe schon früher gerne mit Feuer und das war so voll immer mein Thema? Oder sagst du, nee, das ist es eigentlich gar nicht, sondern das Feuer ist zwar der Kern, aber viel entscheidender sind andere Faktoren, weil das ist ja mal so der Punkt, was muss ich dann eigentlich mitbringen? Also du bist heute selbstständig, hast nochmal einen ganz dezidierten Weg, Meister und so weiter und so fort, aber was sind so die Kernkompetenzen für einen Ofenbauer, die ich mitbringen muss, um auch zu funktionieren?
Ich glaube, du musst Spaß an dem Produkt haben. Ja, also Feuer, ich war jetzt früher nie derjenige, der gesagt hat, ich muss hier zündeln und so. Mir macht aber Feuer Spaß und das habe ich gelernt in dem Praktika zum Beispiel. Wenn wir da Feuer gemacht haben bei dem Kunden mit dem abgeschlossenen Kamin, dann war klar, der freut sich darüber, der Kunde, diese Freude, die dahinter steckt. Sodass du natürlich ein bisschen, ja, Spaß am Feuer haben solltest, muss aber kein Pyromane sein, ne? Und ich glaube, was viel wichtiger ist, dass du Spaß an dem hast, was du tust. Und das ist ja grundsätzlich etwas, was ich meinen Schülerpraktikanten oder Freunden und Familie und wem auch immer sage, triff die Entscheidung, du musst diesen Job einfach 30, 40, 50 Jahre machen. Triff die Entscheidung so, dass du sagst, ja, das macht mir 30 Jahre Spaß, da habe ich Bock drauf, das will ich machen. Das ist völlig egal, wie häufig du abbiegst und sagst, ja, dann ich probiere das aus und ich probiere das aus. Irgendwann kommst du dahin und sagst, ich mach das. Zieh das dann einfach durch. So, ne? Ja, also das ist, glaube ich, das Wichtigere, dass du Spaß an dem hast, was du tust. Da hast du andere Faktoren, wie zum Beispiel, wie gut ist das Team? Wenn du ein blödes Team hast, dann kannst du es vergessen. Dann macht dir auch der Job nicht Spaß. Dann macht es vielleicht Sinn, den Ausbildungsbetrieb zu wechseln. Dann hast du wieder mehr Spaß daran. Aber ja. Ich glaube, man muss das so ein bisschen differenzieren.
Das heißt, du hast konkret in der Laufzeit jetzt noch nicht daran gezweifelt, ob das die richtige Entscheidung gewesen ist?
Ja, es gibt Phasen, da zweifle ich sehr stark, keine Sorge. Aber ich glaube, so geht es jedem Selbstständigen. Aber grundsätzlich, wir haben eben schon drüber gesprochen, ich bin ein Typ, der hat das Glas immer eher halb voll und mir macht das Freude. Nein, ich zweifle nicht an meiner Entscheidung. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen.
Okay. Ja gut, dass man ab und an mal und dass man nicht immer super happy aufsteht und immer die perfekten Kunden hat, ist ja auch klar. Aber, und das habe ich jetzt beim GVOB schon ein, zwei Mal gehört, ihr seid halt im Wohnzimmer. Wir sind ja beim SAK-Podcast. Jetzt wird man sich die Frage stellen, naja, direkter Bezug, bekommen das ja mit. Es gibt einen sehr direkten Bezug, dazu können wir gleich auch nochmal sprechen, wie da so die Verknüpfung ist. Aber ihr seid halt im Wohnzimmer. So, muss fairerweise sagen, okay, die anderen Heizsysteme sind im Keller. Da ist es nicht ganz so schick vielleicht. Und dadurch ist die Emotion natürlich auch nicht so hoch. Der Ofen ist ja aber dann auch nicht nur für das Thema Wärmebildung zuständig, sondern ja, hat ja eben auch diesen hohen emotionalen Faktor, oder? Wie würdest du es sehen, so von der Aufteilung her?
Ja, also es ist schon so, dass es so ein bisschen auf die Zeit ankommt, wann kommt der Kunde zu mir, dann haben die unterschiedliche Bedürfnisse da, aber es ist ein größerer Ambiente-Faktor als ein größerer Heizfaktor, das ist richtig. Je kälter es wird, desto größer wird der Heizfaktor und so kleiner wird der Ambiente-Faktor. Wenn man jetzt so Situationen wie den Einmarsch Russlands betrachtet, dann war der Faktor Unabhängigkeit sehr, sehr groß. Also zu dem Zeitpunkt haben wir sehr viel mit Kaminöfen, Kaminanlagen, Kachelöfen gebaut, weil der Kunde kam und sagte, ich möchte unabhängig sein einfach, von Öl, von Gas oder anderen Heizträgern. Und das bin ich halt mit regionalem Holz. Jetzt ist es halt aktuell, ist es wieder rückläufig, was diese Argumentation vom Kundenseite her angeht. Grundsätzlich haben wir da, wo was verbrannt wird, entsteht Wärme, entsteht Energie. Und die Energie sollte natürlich sinnvoll genutzt werden. Da haben wir unterschiedliche Möglichkeiten in Form von warmer Luft, in Form von warmer Masse, also Schamottstein, Speicherung, in Keramik, ne? Also in unterschiedlichen Oberflächen auch. Ja.
Da war ich schon die ganze Zeit vom Gedankengang her auch. Ich glaube, wenn man sich so mal Gesamtdeutschland anschaut, das hattest du vorhin schon mal kurz angesprochen, dann reden wir schon über komplett, nicht komplett, aber schon sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die Produkte. Also der Kachelofen, und du sprachst gerade auch davon, ich als Hamburger, Keramik, das habe ich ab und an mal so in alten Villen noch gesehen, in Hamburg oder so, in Stadthäusern, die werden dann meistens rausgehauen. Das ist im Süden ganz anders. Also du sitzt ja momentan relativ zentral in Deutschland. Was beschäftigt dich mehr?
Also ich sage das ganz klar, ich bin jemand, der geht auf den Kundenwunsch ein und ich berate am Kunden quasi. Wenn jetzt jemand zu mir kommt hier aus dem Bergischen Land, dann ist es da kalt, die können schon mal Stromausfälle haben. Die sind eher bei einer Keramik, bei einem Kachelofen, einem Grundofentechnik. Also lange Wärme speichern und auch eher auf dem Faktor heizen. Wenn ich aber Richtung Köln oder Düsseldorf in die Penthäuser gehe, dann habe ich eher Ambiente, dann will ich große Scheiben haben, da will ich viel Feuer sehen. Da ist mir die Wärme egal, weil die Leute heizen alle mit ihrer Wärmepumpe oder der Gas- und Ölheizung. Hauptsache, es sieht gut aus. Also Style-Faktor. In Bayern, genau, da ist es eher so, das kennt man vielleicht vom Skifahren auch aus Österreich oder halt Bayern. Da sind dann die Kachelöfen gefragter. Und im Norden Deutschlands hat man auch schon mal einen Kachelofen, aber ja, vielleicht auch eher dann mit einer geputzten Oberfläche als mit einer gekachelten.
Okay, wenn du jetzt konkret für dich, was würdest du sagen von der Aufteilung? Was verbaust du konkret am meisten?
Als Kachelofenbauer möchte ich natürlich gerne Kacheln verkaufen und auch verbauen. Das heißt, ich lege auch Wert darauf. Ich könnte sagen, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau nachgeguckt, aber ich würde sagen 50-50. Also schon, ich habe sehr viel Spaß an Keramik, auch an Design, und da gibt es schöne Hersteller, die ein cooles Design haben. Also das ist ja, das eine schließt das andere ja gar nicht aus.
Durch die Keramik kommt auch noch deutlich mehr Gestaltung dann in das Thema rein.
Gerade mit der Kachel kannst du, klar, du kannst sehr klassische, viele denken vielleicht jetzt an diese glasgrüne Jägerkachel mit irgendwie einer Schnecke drin oder irgendwie einem Jagdmotiv drauf. Sehr futuristisch. Viele Designer zum Beispiel arbeiten an Keramik und entwickeln dann ihre eigene Kachel. Also da gibt's richtig gute Sachen.
Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen.
Geht auch im Übrigen fürs Badezimmer. Also Kachel kannst du auch als Fliese quasi so oder als Fliesenersatz verwenden.
Ausstellungsräume bei dir im September, glaube ich, wieder. Da kann man sich auch ein bisschen was angucken. Ich war ja bei Andreas schon mal, der ja auch den Podcast von euch macht. Sicherlich auch ein Thema Podcast, wir sitzen hier zusammen, aber auch etwas, was du mit angeschoben hast?
Ja, also ich finde das klasse. Andreas kam mit der Idee, den GVB-Podcast zu machen, ne? Get the Fire. Das haben wir sehr, sehr gerne und dankend aufgenommen und unterstützen das mit Ideen, mit Input, mit Vermittlung von Gästen quasi und Unterhaltungspartnern. Das macht viel Spaß und das zeigt auch einen hervorragenden Einblick in die Arbeit, die wir leisten. Also nicht nur als GVB, sondern auch als Ofenbauer, als Kachelofenbauer. Du hörst einfach die Geschichte deines Ofenbauers quasi. Wie ist der zu dem Job gekommen? Warum brennt er so dafür? Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Und das ist schön zu sehen, dass es auch so gut angenommen wird, ja.
Was entgegnest du vielleicht auch einem Installateursbetrieb im SAK-Bereich, der sich jetzt gerade auf Wärmepumpe spezialisiert und sagt, Holz verbrennen geht gar nicht?
Super spannendes Thema. Also die Wärmepumpe hat uns auch beschäftigt und wie wir, ich selber habe zum Beispiel zu Hause auch eine Wärmepumpe, Haus renoviert letztes Jahr. Vor dem Haus steht die Wärmepumpe und im Haus steht ein wassergeführter Kamin, Kachelofen. Das ist, glaube ich, eine Technik, die viel mehr Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit haben sollte, weil das die Wärmepumpe den Strombedarf ergänzt. Also es ist so, wenn ich den Kachelofen anmache mit der Wassertechnik, dann fülle ich den Pufferspeicher halt über das Warmwasser, was das Feuer, das Holz, die Holzverbrennung erwärmt. Und das kann ich dann machen, wenn es zum Beispiel draußen sehr kalt ist und die Wärmepumpe nicht mehr so super effizient ist. Wenn ich dann zusätzlich noch einen Heizstab habe, den ich über PV zum Beispiel speise, dann kann ich sonnige Tage abdecken, habe dadurch dann die Entlastung der Wärmepumpe, kann kalte Tage abdecken, wo die Wärmepumpe halt einen schlechten Wirkungsgrad hat, und ich habe ein rundum gutes System, was sich ergänzt. Ja, also ich bin der Meinung, es ist doch wichtig, auf mehreren Standbeinen zu stehen, um einfach das ganze System zu entlasten. Das ist auch für das deutsche Stromnetz sinnvoll. Das ist also für die gesamte Stromversorgung in Deutschland oder Wärmeversorgung ist das sinnvoll und sollte man mehr drüber nachdenken.
Ich hatte jetzt gerade vor ein paar Wochen ein Gespräch mit zum Thema hybrides System. Da ging es dann aber eher um Gasheizung und Wärmepumpe. Da hatte ich, glaube ich, auch schon gesagt oder gedacht, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, kann man nochmal nachhören, eigentlich ja auch ein ganz valides hybrides System. Zu sagen, ich habe auf der einen Seite die Wärmepumpe und auf der anderen Seite aber eben auch den Ofen bei mir stehen als Variante. Kann man das eigentlich so auch sagen aus deiner Sicht?
Ja, also da, wo ich etwas verbrenne, entsteht Energie. Und die Energie muss ich halt irgendwie nutzen. Ob das jetzt dann Gas ist, was ich verbrenne und das in den Pufferspeicher geht und in die Heizsysteme. Oder ob ich halt die warme Luft, die der Kaminofen erzeugt, ist und ich die Wärme und die warme Luft nutze. Das ist egal, weil sobald ich das Feuer quasi anhabe, entlasse das ja den Gasverbrauch. Also ich brauche weniger Gas, weil ich ja die Wärme, die Grundwärme irgendwie schon habe. Das sind irgendwie 1-2 Grad, die Räume dann entlastet werden oder weniger beheizt werden müssen. Das ist doch super.
Und ich glaube vom Argument her, und das ist ja auch, was ihr auch als GVOB und du ja auch ein Stück weit nach vorne trägst, man macht sich ein wenig unabhängiger, indem man auch sagt, okay, und wenn es mal einen Ausfall an Strom gibt, ich habe trotzdem noch meine 4 Wände einigermaßen warm.
Genau, und wenn es nur ein Raum ist, ne? Also wenn es nur das Wohnzimmer ist, dann habe ich vielleicht auch einen schönen Kinoabend oder, naja, Kino dann nicht, weil ich ja keinen Strom habe, aber einen schönen Abend mit Kerzen, bei Kerzenschein, Feuer und lese nochmal ein Buch.
Das wünschen wir uns alle nicht. Also besser ist es, wir haben weiterhin Strom und der Kamin ist zusätzlich dabei. Aber ich muss natürlich, wenn ich den Vorstandsvorsitzenden des GVB hier sitzen habe, muss ich natürlich noch einen Schritt weiter mit dem Thema Holz gehen, weil es gibt nun wirklich im Markt und es ist ja auch so im Hinterkopf vieler Endkunden mittlerweile angekommen, die Sorge darüber, dass der Kaminofen irgendwann obsolet wird, weil einfach gesagt wird, Holz darf nicht mehr verbrannt werden, weil das macht man nicht, das ist CO2-mäßig und so weiter und so fort, der völlig falsche Weg. Wie gehst du damit als Vorsitzender um?
Wir beschäftigen uns da natürlich ganz massiv mit. Wir versuchen zum einen natürlich diese Berichterstattung, die ja, wenn die so bei den Endverbrauchern ankommt, erstmal falsch, also aus unserer Sicht natürlich falsch rübergebracht wurde, weil das ist ja nicht so. Wir können weiterhin mit Holz heizen, wir können weiter neue Kamine einbauen. Es gibt halt gewisse Bestimmungen, an die wir uns halten müssen, aber das ist ja überall so und das ist auch kein Problem, das können wir. Also wir erschaffen alle Emissionswerte mit halt modernen Geräten. Wir schaffen es über die neuen Ableitbedingungen, also lange Schornsteine an der richtigen Position des Hauses, auch das Abgas so abzutragen, dass es halt nicht den Nachbarn stört. Und deswegen sehe ich da schon nach wie vor eine Relevanz. Wir als Gesamtverband Ofenbau beschäftigen uns damit, indem wir halt Lobbyarbeit betreiben in Berlin, in Brüssel, versuchen halt unsere Argumente an den richtigen Stellen zu platzieren. Aber du hörst von mir auch immer wieder, ich möchte, dass wir saubere Produkte entwickeln und einbauen, weil nur so helfen wir der Allgemeinheit. Hilft mir nicht, irgendwie ein altes Kohlegerät irgendwie, das weiter Kohle verbrannt wird, weil das ist ein fossiler Brennstoff, der bringt nichts, die Feinstaubwerte funktionieren nicht, hilft keinem weiter. Also dann lieber regionales Holz verheizen, was CO2-neutral ist und da ist doch allen mehr mitgeholfen, auch der Umwelt.
Müssen wir noch mal kurz beim Holz bleiben, weil der letzte Punkt, den du gerade angesprochen hast, Holz verbrennen regional, ist das so ein bisschen unter Umständen auch ein Mythos, dass da Holz verbrannt wird, dass man hätte eigentlich für andere Dinge benutzen können?
Ja, ich war, weiß gar nicht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr mit dem WDR hier aus dem Bergischen Land unterwegs. Da haben wir mit unterschiedlichen Leuten gesprochen. Also zum einen mit einem Schornsteinfeger, dann mit einem Waldbauern, mit einem Lohnunternehmer, der halt Forstbetrieb hat, und ich als Ofenbauer. Und der Waldbauer hat natürlich ein finanzielles Interesse daran, dass der Wald weiter genutzt wird. Aber der macht zum Beispiel, das Stammholz geht ins Sägewerk, das geht als kaskadische Nutzung los, dass jetzt dann eine Tischplatte wird oder der Schreiner was anderes daraus baut oder eine Holzrahmenbauweise im Haus. Aber es gibt halt gewisse Punkte an diesem Baum, der wächst und dann vielleicht aus Krankheitsgründen abgeholzt werden muss, die nicht in der Sägeindustrie verwendet werden können und da nicht in die Kaskadennutzung gehen können, wie zum Beispiel das Kronenholz. Da sind trotzdem ja noch sehr dicke Oberarm- oder Oberschenkel, dicke Beine, Stämme dabei, die halt als Brennholz gut verwendet werden können. Und da sagt dann auch der Forstwirt, das nimmt mir keiner ab, ich muss es halt dann als Brennholz verkaufen und habe dadurch dann noch wirtschaftlichen Zweig. So. Der Schornsteinfeger sagt, wenn das regionales Holz ist, ist das doch super. Klar, was wir alle nicht wollen, ist, dass das Holz irgendwie aus Osteuropa kommt, aus irgendwelchen Urwäldern, Regenwäldern. Dann ist das schlechtes Holz, das hat eine schlechte Klimabilanz, weil das über tausende von Kilometern transportiert wurde. Ja, also regionales Holz und dann kaufe ich das bei meinem regionalen Bauern. Und das ist eigentlich in den meisten Fällen dann auch zertifiziert zum Beispiel. Also die Forstbetriebe, Forstbetriebsgemeinschaften, die müssen ihr Holz auch zertifizieren lassen.
Wie machst du das mit deinem Holz zu Hause?
Ich habe, weil ich ja auch eine ganze Menge Holz dann auch an meine Kunden zum Beispiel vermittle, hier in der Region 2-3 Holzbauern, die dann meine Kunden anfahren und da das, also dem nehme ich das Holz ab.
Okay, das heißt, das ist auch so ein bisschen die, in Anführungsstrichen, Verantwortung, die du vielleicht sogar mittragen willst, zu sagen, es geht nicht nur darum, die Customer Journey, würde man jetzt sagen, enden zu lassen mit dem Einbau und dem ersten Feuer, sondern eigentlich zu sagen, du begleitest deine Kunden auch gerne noch weiter.
Ganz und gar nicht. Also der Kunde bei mir bekommt ein Brennpaket. Das hat einen gewissen Wert. Da ist zum Beispiel der Ofenführerschein dabei, dass der Kunde lernt, wie heize ich denn richtig meinen Kamin. Dann ist dabei Anmachholz, ein Reiniger für die Scheibe und halt eine Kiste. Es hat ungefähr witzigerweise die Größe von so einem Bierkasten. Da sind, ich glaube, 12,5 Kilo Holz drin. Das kriegt der Kunde von mir. Damit heize ich an. Damit kann ich nämlich sicherstellen, dass der Kunde mit gutem Holz das erste Mal heizt. Und sein erstes Erlebnis mit seinem neuen Kamin ist halt, das brennt richtig, das hat ein gutes Flammenbild. So. Das verringert auch meine Anrufe, haben wir gebaut. Das funktioniert hier alles nicht. Und dadurch hat er eine Wertschätzung halt für die Holzqualität, weil schlechtes Holz, nasses Holz sorgt halt für eine schwarze Scheibe, schlechte Verbrennung, schlechte Emissionen und das wollen wir nicht.
Nachvollziehbar und sicherlich auch der richtige Weg, da am Kunden dran zu bleiben. Ist da auch viel so Mund-zu-Mund-Propaganda? Mensch, Ofen eingebaut, bei wem hast du es gemacht? Und dann rufen die genau mit dem Aspekt an, Mensch, bei den Freunden von uns haben wir gerade gesehen.
Ja, ganz klar. Also kann da sicherlich auch so ein bisschen so Kundenwerben-Kunden machen. Ich habe gerade letzte Woche mit einem Ofenbaukollegen hier aus der Region gesprochen. Der sagte, ja, ich war hier bei dir, wo du wohnst, um die Ecke, 2 Straßen weiter, habe ich jetzt den 5. Kamin gebaut. Und da stelle ich mich immer die Frage, wieso sehen die Leute mein Auto nicht, dass da ja auch groß gebrandet steht und rufen dann bei ihm an. Aber er scheint einen super Job zu machen. Da bin ich froh, dass das zumindest im Fachhandwerk alles bleibt und er den Kamin dann auch einbaut. So ein klasse Kerl.
Nachvollziehbar. Ich habe die Frage Andreas auch schon gestellt, Andreas Neuer in der Folge. Da wären wir auch wieder beim Thema SAK. Mein Eindruck ist, und vielleicht mal die Frage auch in deine Richtung, ob du das bestätigst und warum das ist. Ihr Ofenbauer seid schon ganz gut connected mit dem SAK-Handwerk. Also man kennt Leute. Andreas hat gesagt, ja, in meiner Region, da habe ich Leute, mit denen ich auch spreche und so. Aber der Weg geht eher von dem Ofenbauer Richtung SAK. Und wenn ich heute mit dem SAKler spreche, der sagt, Ofenbauer habe ich keinen Kontakt zu. Mhm. Ist das, also woran liegt das?
Das ist auch meine Einschätzung. Also Zum einen haben wir ja dasselbe Berufsbild, wir sind ja an der, bei dem Zentralverwaltungs-, Heizung, Sanitär, Klima angeschlossen, also ZVSHK ist ja bei uns, gehört ja mit dazu, oder wir gehören dazu. Aber es ist so, dass ich natürlich als Ofenbauer vielleicht den SHK-Betrieb viel eher brauche, weil ich zum Beispiel einen Gaskamin habe und dann eine Gassteckdose brauche. Der muss mir da den Anschluss machen, weil ich das nicht darf. Ich habe den Schein nicht dafür. So, klar kann ich machen, weil artverwandter Beruf, aber ist halt vielleicht auch aufwendig. Und ich mache es nicht so häufig, da rufe ich lieber den SHKler an, der soll das machen. Dann habe ich bei wassergeführten Kaminanlagen ähnliches Problem. Ich kann die nicht anschließen, ich habe die Scheine nicht dafür. Ich baue das ganze Heizungssystem nicht, deswegen rufe ich da meinen SHKler an, habe die Kooperation. Also ich selber habe hier in der Region einen SHK-Betrieb, mit dem ich das sehr viel mache. Und das ist auch ein schönes Geben und Nehmen. Ich vermittle dem dann auch schon mal Heizungssysteme, wenn die zu mir kommen und sagen, hier, hast du nicht noch einen Kontakt? Mit wem spreche ich denn da? Was mache ich denn da? Ja, ich glaube, das ist auch eher der Menge an SHK-Betrieben geschuldet, weil es so viele gibt und so wenig Ofenbauer, ne? Also wir haben in ganz Deutschland ungefähr 2.500 relevante Ofenbaubetriebe. Ich weiß nicht, wie viele hunderttausende SHK-Betriebe wir haben.
Jetzt aus der GVOB-Brille gesprochen und vielleicht weniger als Unternehmer, der sagt, ich brauche jetzt nicht mehr Mitbewerber. Aber es könnte in Deutschland mehr Ofenbauer geben.
Ja, auf jeden Fall. Also man kann sich verschiedene Regionen anschauen. Und da gibt es weiße Flecken, also gerade in Ostdeutschland, so Mecklenburgische Seenplatte, da gibt es fast keine Ofenbaubetriebe. Da müssen Kunden 100, 150 Kilometer fahren, bis zum nächsten Ofenbauer kommen. Das ist natürlich so, dass dieses Produkt des Kachelofens oder des Feuers im Wohnzimmer halt nicht mehr gesehen wird. Und dadurch wird es dann auch nicht mehr verkauft. Ne? Dadurch stirbt dann in dieser Region auch das Berufsbild. Das ist schade. Weil es ist ein sehr traditionsreiches Handwerk, ne? Also sehr schön, vielfältig.
Siehst du das als Aufgabe denn vom GVB, das wieder zu versuchen zu ändern?
Auf jeden Fall, klar. Also es ist ein Stück weit, je weniger Ofenbaubetriebe es gibt, desto weniger Feuer verkaufen wir. Ne? Man muss halt Werbung beim Endkunden machen, beim Endverbraucher, für das Produkt, dass er das auch haben möchte. Wenn es mehr Nachfrage gibt, gibt es auch wieder mehr Ofenbaubetriebe, weil es sichtbarer ist, weil halt dann auch mehr Azubis darüber kommen. Also das ist sicherlich irgendwie zusammenhängend, ja. Ich kann denen nicht sagen, wie, ne? Weil wenn ich das wüsste, dann hätten wir das Problem mit dem Nachwuchs und den fehlenden Azubis oder Betrieben schon gelöst.
Genau, ist ja vielleicht nicht nur ein Azubi-Thema, sondern vor allen Dingen auch von regionalen Fokussierung, Handwerk nicht mehr vorhanden, Veränderung, lohnt sich das noch? Fragezeichen. Das eine bedingt ja das andere auch so ein bisschen. Ja.
Auch Attraktivität, ne? Also wie spricht die Gesellschaft über das Handwerk? Also ja. Ist es immer der blöde Handwerker oder ist es eigentlich der hervorragend ausgebildete Fachmann, der einfach Profi ist in dem, was er tut, und warum höre ich denn nicht auf den und vertraue dem, was er macht, sondern rede dem rein, ja, das kann ich selber. Aber wie häufig werde ich von meinen studierten Kunden, Freunden angerufen und gesagt, hör mal, kannst du mir den Spiegel aufhängen oder kannst du mir die Lampe aufhängen? Ich kann das nicht.
Ja. Weil du Handwerker bist.
Weil ich Handwerker bin. Ja. Klar, das, also ich belächle das, und der kann sich dann auch freuen, dass er einen Spruch gedrückt kriegt. So kommt dann halt auch irgendwann der Preis von 120 Euro die Stunde zustande, weil halt keiner mehr das machen will, und dann lasse ich mir das auch dementsprechend bezahlen.
Ja. Verstehe ich. Was war denn so für dich jetzt, wenn du zurückschaust, die letzten Jahre so mal so ein Highlight-Projekt, wo du sagst, wenn das da draußen alle wüssten, was da so geht oder was ich so eingebaut und umgesetzt habe, dann würden wir mehr Azubis haben, weil die alle sagen, boah.
Also ich habe jetzt gerade ein Projekt, was ich plane. Da ist es so, dass ein freischwebender Kamin, vierseitig einsehbar. Der Kundenwunsch war, das ohne Glas zu machen, also dass ich quasi von der Decke einen Schornstein hängen habe, der verkleidet wird mit einem Naturstein und dann unten das Feuer mache, sodass das Rauchgas abzieht, als würde das Feuer halt auf einem Stahlsockel liegen. Von der Innenarchitektin geplant, sieht mit einem 300 Quadratmeter Wohnzimmer sehr, sehr schick aus. Absolute Highlight in diesem Wohnraum. Sicherlich kein alltägliches Geschäft oder Projekt, was man macht. Sehr aufwendig, sehr teuer auch. Aber ich glaube, wenn das jetzt realisiert wird, ist das so ein ordentliches Highlight. Ja.
Ist das denn etwas, wo du auch sagst, da brauche ich auch noch mehr Experten an meiner Seite? So wie es anhört, hört sich ja, wie gesagt, nicht nach einem normalen Einbau an. Das heißt, es geht um Abluft und so weiter und so fort. Hast du, oder sagst du, na komm, das Robert weiß, wie es geht.
Schüttel ich aus dem Ärmel. Nee, also ich habe natürlich mit dem Hersteller der Feuerstätte gesprochen. Wie können wir das machen? Wie bauen wir das Ganze auf? Dann ging das Ganze los. Da kommt halt ein Naturstein dran an die obere Verkleidung. Das Ganze ist 6 Meter hoch. Also da hängen ungefähr 2,6 Tonnen dran. Das heißt, ich brauche eine entsprechende Statik, sowohl an der Decke als auch von meinem eigenen Produkt. Das sind Dinge, die kann ich nicht berechnen. Da habe ich Profis, die das für mich machen. Ne? Aber ich habe natürlich Spaß daran, das zu entwickeln und diese Kreativität dahinter im Austausch mit der Innenarchitektin zu sagen, hier, lass uns das auch so machen. Hey, komm hier, das ist doch vielleicht so schöner. Rahmenlos, ohne Griffleiste, ohne sichtbare Fuge, all sowas. Ne? Und wenn man dann die Möglichkeit hat, bei so einem Objekt sich schon mal auszutoben, aber das ist halt jetzt kein Projekt, was alltäglich ist. Ne? Also die meisten Projekte sind zum einen einfacher umzusetzen und in einer ganz anderen Price Range. Machen aber nicht weniger Spaß, weil auch da der Kunde, der nachher davor sitzt, der freut sich genauso wie der, der da eine Vielzahl an Euros für bezahlt hat. Und der Kunde, der lange auf das Feuer gespart hat, das ist der viel dankbarere Kunde als derjenige, der sagt, ja komm, bau mal schnell, machen wir schon.
Da kommt witzigerweise das Thema Trabant in den Sinn, wo es noch zu DDR-Zeit man lange auf den Wagen warten musste, aber und sich doppelt gefreut hat. Also ist das vielleicht aber auch was so ein bisschen auf der einen Seite, ja, meine Wahrnehmung ist, ein Ofen ist immer so on top. Also es ist nie oder relativ wenig, außer vielleicht dann wirklich Kachelofen, so mit dem ich dann wirklich auch heize. Aber eigentlich ist das immer so ein Extra.
Ja.
Dass man auch irgendwann vielleicht dann erst realisiert.
Das ist richtig. Also ich versuche dann auch, wenn der Kunde kommt zu mir, ja in dem Stadium, wenn er sein Haus umbaut oder neu baut, in der Inneneinrichtung. Also der Rohbau steht meistens und jetzt geht's auf den Inneneinbau. Und dann ist es ja so, kommen die ganzen Angebote und dann, oh ja, nee, damit haben wir ja gar nicht gerechnet. Ach, so teuer ist das? Dann streichen wir. Dann werden es die anderen Türgriffe und die anderen Lichtschalter und halt irgendwann wird dann auch der Kamin gestrichen. Dann sage ich aber meinen Kunden immer, das ist, ja, ich denke, auch ganz clever und sinnvoll, baut den Schornstein, sodass ihr einfach an der Position, wo ihr, wenn das in 5 Jahren ist oder in 10 oder 20 Jahren, das Feuer damals haben wolltet, wollt ihr es in Zukunft dann auch noch haben, weil das auch ein sinnvoller Punkt ist, weil im Mittelpunkt im Wohnzimmer oder zwischen zwei Räumen, wie auch immer, ne? Baut den Schornstein und dann können wir zu einem späteren Zeitpunkt den Kamin immer noch dahinstellen und anschließen. Das machen wir ganz, ganz häufig und ist ja auch, ist auch gut. Also ich habe auch nicht das Geld, um mir alle meine Träume von Anfang an zu erfüllen. Deswegen spare ich gerne darauf und habe dann Spaß an dem Produkt, wenn ich es mir leisten kann.
Jetzt mal in Anführungsstrichen vorlaute Robert, der beim GVOB gesagt hat, hier, das muss man alles irgendwie anders angehen, jetzt mittlerweile Vorsitzender ist. Du bist ja auch Richtung EU politisch unterwegs. Das ist ja, also muss man ja auch sagen, wir sitzen jetzt hier in Leverkusen, du beschäftigst dich halt mit Öfen, aber gleichzeitig bist du auch federführend politisch am Start. Wie kompromissbereit kannst du sein? Oder ist es so, dass du immer auch da sagst, da bin ich bereit, voll anzuecken?
Also ich vertrete auch da ganz klar meine Meinung. Das ist aber, glaube ich, auch Grundvoraussetzung, wenn man sich irgendwie engagiert, irgendwo unterwegs. Natürlich bin ich kompromissbereit, über Dinge zu sprechen, aber das muss halt sinnvoll und nachvollziehbar sein. Das ist halt in bürokratischen Gefilden häufig nicht der Fall. Und das ist dann schon mal irgendwie eine Entscheidung, weil einem die Nase nicht gefällt. Nee, das machen wir jetzt so. Dann kann ich das nicht so nachvollziehen. Dann ecke ich da deutlich mehr an und versuche mehr auch das Warum zu verstehen und auch zu hinterfragen, als vielleicht in anderen Argumentationswegen, wo man dann sagen, nachvollziehen kann, okay, wir machen das, weil das und das und das bedingt das. Können wir so machen.
Hättest du das so erwartet? Also als du jetzt vor ein paar Jahren, will ich jetzt mal sagen, eingestiegen bist, dass du das jetzt so machst?
Nee. Also das hat sich auch entwickelt und ich habe auch gemerkt, dass ich da viel Spaß dran habe und deswegen auch dann Energie da reinstecke. Wenn ich das nicht machen würde, würde mein Unternehmen sicherlich wo ganz anders stehen jetzt in der aktuellen Phase. Vielleicht größer sein und anders unterwegs sein. Aber es macht mir Spaß und ich habe das Gefühl, dass ich eine Verantwortung für die Branche und auch für die Gesellschaft da vielleicht habe, für das Produkt zu kämpfen, für die Tradition des Handwerks, für dieses wirklich tolle, fabelhafte Handwerk. Ja, also das macht schon Spaß und es erfüllt mich natürlich auch ein Stück weit.
Das hast du mir ja auch, als wir haben uns ja nun auch schon als mal getroffen, auch auf der Messe, die im Übrigen ja auch eine ist, wo der GVOB ein großer Treiber ist, World of Fire, dieses Jahr in Leipzig gewesen, ja auch in 2 Jahren dann wieder. Da hast du ja auch zu mir gesagt, eigentlich möchtest du, dass jeder Handwerksbetrieb, dass jeder Industrieschaffende oder jedes Industrieunternehmen Teil des GVOB ist.
Ja.
Wenn ich jetzt andersrum sehe, mit welchem Herzblut du dabei bist und so weiter und so fort und dann gucke, dass da ja noch viele Potenziale schlummern, so um es mal so vorsichtig zu formulieren, bist du denn manchmal auch, also mal ganz banal, richtig genervt davon, dass das nicht gesehen wird?
Zum allererst bin ich sehr, sehr dankbar von den Kollegen und den Mitstreitern, wie sehr die doch unsere Arbeit sehen und wertschätzen. Das hat man gerade in der letzten Jahreshauptversammlung hervorragend gesehen. Wir hatten noch nie so große Anmeldezahlen und Teilnehmer in der Jahreshauptversammlung. Sehr großes Interesse an dem, was wir tun. Das ist schön und das freut mich sehr, das ehrt mich. Aber klar bin ich der Meinung, dass wir einen großen Teil der Arbeit für das gesamte Handwerk, für diese Branche leisten. Egal, ob das jetzt politisch ist oder werbetechnisch oder für die Nachwuchsgewinnung. Und dann bin ich auch der Meinung halt, dass man als Betrieb dieser Branche seinen Anteil daran leisten sollte. Entweder mache ich das einfach über den Mitgliedsbeitrag finanziell oder halt, indem ich mich ehrenamtlich engagiere in dem Verband. Und ich bin der Meinung, kann das verlangen von meinen Kollegen, dass jeder das 400 Euro im Jahr, also das ist wirklich überschaubar, diesen Betrag abdrücken kann für die Arbeit. Also das fordere ich und das ist das große Ziel, dass wir da eine Beteiligung von nahezu 100% der Branche haben. Das ist das übergeordnete Ziel, an dem ihr euch auch messen lassen dürft.
100%. Ich finde, das ist ja so als Zielsetzung nicht verkehrt. Aber wenn du, also jetzt andersrum, klar, die Handwerksunternehmen zahlen natürlich einen deutlich geringeren Beitrag als ein großes Industrieunternehmen in dem Bereich. Aber gerade auch die Industrie müsste ja ein hochgradiges Interesse daran haben, dass der GVOB, gerade wo ich beschrieben habe, dass du auch EU-technisch, politisch mit, du bist nicht alleine, sondern du machst es ja auch immer zusammen mit Menschen aus dem GVOB engagiert bist, dass da nicht jemand sagt so, eigentlich so, ich muss da ja auch nicht 100% konform gehen, ja, also auch als Industrieunternehmen, aber es reicht ja eigentlich zu sagen, yes, da stehe ich hinter, weil der GVOB vertritt ja nun mal das Interesse. Also da würde ich mir immer so ein bisschen, also das ist, bist du da schon Politiker? Also oder politisch unterwegs?
Ja, manchmal habe ich das Gefühl, ja, dass ich da sehr politisch unterwegs bin. Also ja, bei dir, eigentlich müsste das jeder von sich aus sagen, ja, ich will mitmachen und. Wir haben dieses Jahr einen sehr guten Zulauf bekommen. Das freut mich, sowohl von Industrieseite als auch von Handwerksseite. Aber es kann halt noch mehr sein oder es sollten noch mehr sein, mehr kommen. Aber ich kann das nur versuchen, über unsere Arbeit zu schaffen und da Sichtbarkeit zu schaffen, dass die Leute sagen, hey, ihr macht einen guten Job, wir möchten mitmachen, wir möchten das unterstützen. Anders, ich kann das ja nicht einfordern, leider.
Zum Ende des Podcasts, ich habe gleich noch 5 Fragen an dich, die sind mal ganz privat in Anführungsstrichen. In 2 Jahren. Wo bist du? Wo ist der GVOB?
In 2 Jahren bin ich mit meinem Unternehmen in den neuen Studios und habe da hoffentlich sehr schön eingelebt. Der GVOB hat hoffentlich die 600 Mitgliedsbetriebe geknackt und wir haben es geschafft, dass die Holzfeuerung nicht negativ gesehen wird, sondern kritisch beäugt, aber wohlwollend betrachtet wird.
Letzter Einschub hinterher. Sorge davor, dass Kaminöfen irgendwann nicht mehr mit Holz betrieben werden können?
Nein.
Gut, lassen wir so stehen. Da haben wir ja auch drüber geredet, warum. Aber das ist ja nochmal so zum Abschluss.
Ich schiebe gerne nochmal da 1-2 Sätze hinterher. Es ist halt so, klar, wir verbrennen etwas, wir erzeugen Emissionen. Ja, wir können diese Emissionen aber fangen und nicht in die Umwelt geleiten lassen. Und dann spricht aus meiner Wahrnehmung heraus nichts dagegen, weiterhin mit Holz zu heizen.
Machen wir das als Unterstrich nochmal. Jetzt schnell die 5 Fragen an dich. Wir starten wieder mit der Entweder-Oder-Frage und du entscheidest dich für eine Richtung und sagst mir gerne auch noch warum. Machen wir es mal ganz einfach. Urlaub in den Bergen oder am Strand?
In den Bergen, weil ich da nach dem Skifahren am Kachelofen auf der Hütte sitzen kann.
Das heißt, du bist ambitionierter Skifahrer?
Ich fahre gerne schon mal Ski, ja. Nicht jedes Jahr, aber wenn es möglich ist, mache ich das gerne.
Wohin denn am ehesten?
Ich bin da, da wo es preislich passt und Spaß macht. Wir fahren eigentlich immer in einer Gruppe, mieten ein kleines Häuschen und haben eine Sauna dabei, haben mittlerweile der ein oder andere seine Kinder dabei. Also es geht manchmal gar nicht mehr ums Skifahren, sondern um die Geselligkeit. Zuletzt waren wir in Österreich, Meierhofen, Zillertal. War nett.
Projekt planen oder vor Ort einbauen?
Das kann ich nicht so ohne weiteres Ja oder Nein beantworten. Also ich plane, habe sehr viel Spaß an dem Kundengespräch, an der Beratung. Das ist bei uns sehr, sehr individuell und zugeschnitten auf den Kunden, auf die Bedürfnisse. Aber mich juckt es trotzdem nach wie vor noch in den Fingern, das ein oder andere Mal auf die Baustelle zu gehen, was meine Monteure, meine Jungs schon mal zur Weißglut treiben kann, wenn der Chef dann da auftaucht und mit anfasst. Aber das gehört, glaube ich, dazu.
Currywurst oder Döner?
Currywurst. Am liebsten noch Mayo dazu.
Zur Currywurst.
Ja, auf die Pommes.
Achso, auf die Pommes, nicht auf die Currywurst oben.
Nein, nicht auf die Currywurst. Auf die Currywurst-Pommes und dann gerne Mayo dabei.
Würdest du denn auch sagen, dass du das hier in der Region die beste Currywurst gibt? Habe ich nämlich gerade gestern in einem Gespräch, wo mir sehr klar gesagt worden ist, beste Currywurst gibt's hier.
Ja, also wir könnten nachher hier unten an den Wurstmarkt gehen. Da gibt es eine sehr gute Currywurst. Ich mag dieses Aufheizen nicht. Ich bin besser als du. Das finde ich ein bisschen läppisch. Ich glaube, jede Currywurst kann sich irgendwie auch alleine behaupten. Und also wenn ich bei so einem sonnigen Tag wie heute im Biergarten sitze und dabei eine Currywurst esse, dann habe ich doch, egal ob ich die jetzt hier esse, ob ich die in Essen oder in Berlin esse, also Curry 36 zum Beispiel, auch eine hervorragende Currywurst, aber die schmeckt ganz anders als die Currywurst, die ich hier habe.
Absolut nachvollziehbar, gar keine Frage. Aber so dieser Patriotismus über die Currywurst zu definieren, ist dann nicht.
Da kannst du mich nicht mitkriegen.
Okay. TikTok oder LinkedIn?
Ich habe keinen TikTok-Account. Ich bin bei TikTok nicht unterwegs. Ich kriege das manchmal bei meinem Bruder gespiegelt, dass es sehr witzig und kurzweilig sein kann. Ich glaube aber, dass mein Gehirn da nicht für funktioniert, sondern dann zu lange gefangen bin und da mich drin verliere. Deswegen, und ich selber auch aufgrund der Verbandsarbeit bei LinkedIn unterwegs bin, ist LinkedIn für mich aktuell das passende Netzwerk.
Und da bist du ja auch aktiver, auch allein schon durch die Arbeit für den GVOB, bist da sichtbar. Das bringt dir auch Spaß? Oder ist das dann eher so, ach ja gut, ich mache das halt, weil...
Ja, also das, Spaß bringt mir das nicht. Ich mache das. Ich mache das jetzt nicht wiederwollend. Aber ja, also mach das und sehe da auch einen Nutzen drin und habe da auch Erfolg mit ein Stück weit, kann man so sagen. Was mir aber viel Spaß macht, zum Beispiel ist Instagram. Weil man einfach dieses Produkt Kaminfeuer, das ist hervorragend für Bewegbild, für kurze Clips, für Fotos geeignet. Und man kann einfach das Handwerk auch gut zeigen, ähnlich wie bei TikTok.
Eigentlich auch so ein bisschen dann Pinterest noch, wo man ja mittlerweile auch viel macht. Hattest du mir ja vorhin auch gesagt, ihr seid ja auch, und das muss man ja auch sagen, gibt ja wirklich auch schon einen innovativen Bereich von euch, wo es darum geht, mit KI zu arbeiten, schon mal eine Planung dann auch visuell mit KI vorzunehmen. Darüber hatten wir ja auch schon im Vorgespräch gesprochen. Das sind auch so Themen, die dich dann auch interessieren.
Auf jeden Fall. Also das Schlimmste ist, glaube ich, wenn man da nicht neugierig ist. Diese Sätze, ja, das haben wir immer schon so gemacht. Da läuft es mir mal kalt den Rücken runter. So, ja, aber guck doch mal rechts, guck mal links und dann entscheidest du nochmal, ob das nicht vielleicht doch auch eine Lösung ist, ein Weg ist, den du gehen kannst. Wir haben einen Kollegen, der aktuell seine Visualisierung nur noch mit KI macht, weil er sagt, es kostet mich nichts. Ich sitze da abends auf der Couch, rede mit der KI. Und kriegt dann nachher eine schöne Visualisierung raus. Finde ich klasse, finde ich cool, hat mich begeistert.
Dann ist die letzte Frage und da geht es um Feierabend. Und wir machen jetzt auch gleich Feierabend. Von daher, Wir sind fast schon Stunde dabei, ganz ungewöhnlich, aber wir haben einiges zu quatschen gehabt. Feierabend auf dem Sofa oder beim Sport?
Früher sehr, sehr viel Sport. Aktuell setze ich mich auf die Couch und schlafe ein. Also es ist, glaube ich, dem Arbeitspensum aktuell so ein bisschen geschuldet. Wobei jetzt im Sommer ist es besser, da sitze ich dann auch nochmal im Garten und wir genießen die Vögel, das Vögelgezwitscher. Ja, aber schon kommt regelmäßig vor, dass ich auf der Couch einschlafe.
Vielleicht noch Sport, haben wir ja auch schon zugesprochen. Wo warst du unterwegs?
Ich habe Hockey gespielt, Feldhockey. Genau, habe da für Leverkusen und für Würzburg gespielt, also auch überregional. Hat viel, viel Spaß gemacht, ein bisschen durch Deutschland gereist für das ein oder andere Spiel. War klasse.
Und dann jetzt an den Nagel gehängt wegen dem Job oder wegen den Knochen?
Ja, ich habe mir die Schulter verletzt gehabt und wollte dann das Risiko nicht eingehen, dass ich mich weiter verletze und dann quasi invalide werde und den Job nicht ausführen kann. Deswegen habe ich dann gesagt, ich lasse es. Betätige mich von Zeit zu Zeit noch sportlich, aber nicht so regelmäßig, wie ich vielleicht sollte.
Guckst du dir noch Hockeyspiele an? Also gehst du doch hier nochmal irgendwo hin und sagst, ach, da muss ich mal gucken.
Olympia, ja, aber tatsächlich bin ich mit den ganzen Kollegen, mit den Sportskollegen noch sehr gut befreundet. Wir treffen uns regelmäßig, aber ich habe nicht mehr so aktiv die Spiele.
Und die haben alle dann Kaminofen eingebaut?
Ich hoffe, also der ein oder andere schon, aber die kaufen jetzt gerade alle ihre Häuser und dann kommen natürlich Kamine da rein, ja.
Okay, und dann wissen sie, wen sie anrufen müssen, logischerweise.
Klar. Ganz klar.
Ich würde sagen, wir haben es jetzt. 5 Fragen sind durch. Ich glaube, viele Infos haben wir auch. Derjenige, der nochmal Interesse hat, schaut auf deine Internetseite. Wir packen das Ganze natürlich auch in die Shownotes. 260gradkaminwerk.de, vielleicht nicht mal eben so zu merken, aber wie gesagt, Shownotes, Link klicken. Und ansonsten gerne gvob.de, das ist der Gesamtverband, da mal vorbeischauen. Und genau. Es ist Freitag. Das heißt, wir haben jetzt auch wirklich in Anführungsstrichen Feierabend. Und von daher wünsche ich dir ein schönes Wochenende und danke dir für deine Zeit.
Vielen Dank, Dennis. Hab eine gute Reise. Viel Spaß noch.
Danke. Ciao.
Dies ist eine Podcast-Produktion von HSN Podwave. Weitere Infos zu aktuellen Produktionen und Podcast-Formaten findest du auf hsn-podwave.de.